Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Es ist total ein Privileg für mich, heute bei euch zu sein in der Matthäusgemeinde. Ich habe zwar gesagt, ich habe keine Bremer Wurzeln, aber die Matthäusgemeinde ist mir tatsächlich schon lange ein Begriff gewesen. Das fing in meiner Jugend schon an, als mein Bruder nach Bremen kam und irgendwie Kontakt hatte in diese Matthäusgemeinde hier. Und er erzählte, Markus, das musst du sehen, diese Gemeinde, diese Jugend, die Musik, die sie machen. Das war immer ein Begriff. Und dann durften wir, als wir in Sambia waren, auch den ein oder anderen Kurzzeitmitarbeiter empfangen aus eurer Gemeinde, der bei uns kam und tatkräftig mitgearbeitet hat. Und einmal selbst bei einem kurzen Besuch, vor einigen Jahren, schon ein Weilchen her, mal hier sein. Von daher freue ich mich total, dass ich heute bei euch sein darf und wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und das machen wir unter diesem Titel, Miteinander Hoffnung leben, der ja so der Titel der Allianz Gebetswoche ist. Und dieser Titel, Miteinander Hoffnung leben, der ist so eine Art Zusammenfassung aus einer Bibelstelle aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 12 bis 22. Und diese Stelle begleitet uns ja auch in den nächsten Tagen in dieser Allianz-Gebetswoche als eine Art Leitfaden. Und ich weiß nicht, ob ihr schon Gelegenheit hattet, in diesen Text mal reinzuschauen. Denn der hat es echt in sich. Paulus fordert hier von dieser Gemeinde eine Art, man könnte schon fast sagen, Radikalität des Glaubens, die alles verändern kann. Und wir schauen uns mal in Auszügen an, was Paulus eigentlich hier schreibt und wie er seine Gemeinde herausfordert. Zum Beispiel in Vers 13 aus dieser Bibelstelle, da lesen wir, haltet Frieden untereinander. Oder Vers 14, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man solche Begrifflichkeiten liest. Was meint er denn mit allen? Also mit den Freunden, klar, habe ich Geduld. Mit der Familie, mit denen, die ich lieb habe, die mir nahestehen, die so ticken wie ich. Aber das meint ja nicht das Wort, ne? Es steht ja mit allen, sagt Paulus. Dann geht's weiter, Vers 15. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Bemüht euch bei jeder Gelegenheit, einander und allen anderen Gutes zu tun. Da muss man direkt einwenden. Ja, das kann man ja so nicht meinen. Das einmal durch den historisch-kritischen Filter legen, diese Bibelstelle, wie allen Gutes tun. Was ist denn mit denen, die mir nicht zusagen? Was ist denn mit denen, was ist denn mit meiner Schwiegermutter, mit meinem Schwiegerpapa? Was ist denn mit meinen Nachbarn, die mich nerven? Was ist denn mit denen, die mir auf den Schlips treten? Was ist denn mit den Rechten und den Linken und den Liberalen, die so ganz anders sind, als ich ticke? Was ist denn mit meinen Feinden? Allen, schreibt Paulus. Und dann Vers 16, freut euch alle Zeit. Also alle Zeit kann er nicht gemeint haben. Was ist, wenn ich morgens stehe und Eis kratze, weil ich wieder nicht gecheckt habe, dass es glatt morgens wird und ich mich ärgere? Was ist, wenn mein Leben gerade nicht so gut läuft? Was ist, wenn das Gehalt nicht so stimmt? Was ist, wenn die Finanzen knapp sind? Was ist, wenn Herausforderungen kommen? Alle Zeit, schreibt Paulus, alle Zeit. Vers 17, betet immer zu. Sagt Gott in allem Dank, Vers 18, meidet das Böse. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. In jeder Hinsicht wirklich, Paulus? Was ist, wenn ich wütend bin? Was ist, wenn ich verletzt bin? Was ist, wenn mir Unrecht getan wurde? Was ist, wenn ich alleine bin und mich keiner sieht? In jeder Hinsicht, immer und überall. Also ihr merkt schon, wenn man diesen Text so durchliest und der begleitet uns hier in den nächsten Tagen in dieser Allianz-Gebetswoche, dann merkt man, hier gibt es eine Verschiebung von einer Perspektive. Paulus beschreibt hier eine Gemeinde, die anders ist. Paulus sehnt sich hier nach Männern und Frauen, die nicht auf ihre Lebensumstände schauen, denen es irgendwie egal ist, ob ihnen Unrecht getan wird oder ob ihnen Recht getan wird, aber die in all dem nur eins im Blick haben und das ist Gott. Männer und Frauen, die ihre Hoffnung nur auf Christus setzen und diese Hoffnung dann auch noch aktiv im Leben miteinander leben, damit es für alle sichtbar wird, auf wen sie ihre Hoffnung setzen. Und ihr Lieben, Das ist etwas, das alles verändern kann. Genau das haben vor circa 300 Jahren eine kleine Gemeinde, Menschen einer kleinen Gemeinde in dem Ort Herrnhut erlebt. Und vielleicht klingelt es da bei euch, wenn ihr an die Herrnhuter denkt. Die Herrnhuter war eine Gemeinde, aus denen unter anderem ja Ideen wie der Allianz Gebetswoche entstanden sind. Ein kleines Nebenprodukt der Herrnhuter waren die Jahreslosungen, die wir bis heute haben, auch in diesem Jahr. Prüft alles und das Gute behaltet, die ja übrigens aus derselben Bibelstelle in dem 1. Thessalonicher Brief stammt, die ja auch diese Allianz Gebetswoche leitet. Aber die Jahreslosungen waren nur ein kleines Nebenprodukt der Herrnhuter, denn eigentlich haben sie etwas losgetreten, was beispielslos in dieser Zeit war. Am Anfang des 18. Jahrhunderts startete in diesem kleinen Örtchen näher der polnischen Grenze die wohl beeindruckendste, effektivste und prägendste Hoffnungsbewegung aller Zeiten. Dabei war das alles andere als selbstverständlich, denn Herrnhut war anfangs ein Flüchtlingslager. Um die Jahrhundertwende im 17. und 18. Jahrhundert wurden in Europa evangelische Christen verfolgt und vertrieben. Und es gab einen Graf von Zinzendorf aus dieser Region der Herrnhut, des Herrnhuter Ortes, der damals vielen dieser geflüchteten evangelischen Christen ein Stückchen Land anbot, auf dem sie sicher sein konnten. Und genau hier auf diesem Land entstand diese kleine evangelische Flüchtlingsgemeinde. Aber die Menschen, die jetzt dort zusammenkamen, die waren natürlich völlig unterschiedlich. Viele hatten traumatische Erlebnisse, haben schreckliche Dinge erlebt durch diese Kriegswirren und durch die Verfolgung und waren natürlich mit sich selbst beschäftigt, verständlicherweise. Dann gab es unterschiedliche Kulturen. Die Menschen kamen aus unterschiedlichen Ländern, es gab unterschiedliche Sprachen und ganz große Konflikte und Spannungen untereinander und ein gewaltiges Misstrauen. Keiner traute dem anderen. Aber all das änderte sich am 12. August 1727. Gottes Herrlichkeit erfüllte diese Gemeinde. In einem Abendmahlsgottesdienst war Gottes Präsenz plötzlich so deutlich spürbar, dass die Gemeinde 12 Stunden lang Lobpreis machte und betete. Es war so intensiv, dass einige Teilnehmende hinterher sagten, und ich zitiere: "Wir wissen nicht, ob wir im Himmel waren oder auf der Erde." Und dann ging es los. Kurz nach diesem ganz besonderen Abendmahlsgottesdienst startete die Gemeinde ein 24-Stunden-Gebet. Sie beteten für einen Tag und eine ganze Nacht. Und dann noch ein Tag und noch eine Nacht und noch ein Tag und noch eine Nacht und nochmal und nochmal. Und für die nächsten, aufgepasst, 100 Jahre startete dieses 24-7-Gebet. In der Gemeinde entstand eine Leidenschaft dafür, dass die ganze Welt von dieser Hoffnung auf Gott erfüllt werden müsse. Und so fing die kleine Gemeinde an, Christen in alle Teile dieser Welt zu senden, was es bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Ausmaß noch nie vorher gab. Als die Gemeinde dann in einem Gottesdienst irgendwann hörte, dass es in Südamerika Sklaven gäbe, mit denen man nur Kontakt aufnehmen könne, wenn man selbst ein Sklave sei, da standen 2 junge Männer in diesem Gottesdienst auf und sagten zu allen anderen: "Dann werden wir Sklaven." Und sie verkauften sich selbst in die Sklaverei, um den Menschen dort zu predigen. Und wenig später entstand in den ersten Sklavensiedlungen Amerikas durch diese beiden Männer Erweckungsbewegungen. Als etwas später William Wilberforce in den USA gegen die Sklaverei kämpfte, bezog er sich auf diese Männer und auf die Erweckung in den Sklavensiedlungen, um Sklaverei endlich zu beenden. John Wesley saß in einem Boot, das in Seenot geriet. Und Wesley hatte panische Angst, dass er sterben würde, als er auf dem Boot plötzlich eine Gruppe von Herrnhutern sah, die trotz dieser Gefahr völlig gelassen blieb und Lobpreislieder sang. Er war völlig irritiert und so bewegt, dass er anschließend zu einem ihrer Gebetstreffen ging und sich dann bekehrte und später der berühmteste Evangelist des 18. Jahrhunderts wurde. George Whitefield wird bei einem Gottesdienst der Herrnhuter vom Heiligen Geist erfüllt und ist später an der großen Erweckung in den USA beteiligt. Und William Carey, der Gründer der modernen Mission, geht auf das Erbe der Herrnhuter zurück. Und all das, weil eine kleine Flüchtlingsgemeinde mitten in schwierigen Zeiten die Hoffnung auf Gott nicht verliert, sondern von ihm erfüllt wird und sich dann Gott zur Verfügung stellt und sagt, Gott, hier sind wir. Hier sind wir. Gebrauch uns. Lasst uns ein Hoffnungsschimmer sein für unsere Welt. Sende uns. Und dieser Ausdruck der Herrnhuter, das ist derselbe oder dasselbe berühmte Gebet von diesem Propheten Jesaja. Und wir haben vorhin diese Textlesung aus dieser Jesaja-Stelle ja gelesen. Und da spricht Jesaja in Kapitel 6, Vers 8 genau diese Worte zu Gott. Hier bin ich, sende mich. Als Jesaja das betet, da ist es ähnlich wie bei den Herrnhutern, längst nicht entspannt in seinem Leben. Im Gegenteil, nichts ist gut. Jesaja befindet sich in einer sehr ungewissen Situation. Wir lesen das ganz am Anfang dieser Bibelstelle in Vers 1. Da heißt es nämlich, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Liest man irgendwie so beiläufig. Aber wenn man sich ein bisschen den Kontext anschaut, auch aus umliegenden Bibeltexten, dann liest man, dass Usia, dieser König, nicht einfach irgendein König von Israel war, sondern einer der wenigen guten, verlässlichen Könige. Und während seiner Regierungszeit gab es in Israel Stabilität, Frieden und Sicherheit. Und, ein wichtiger Fakt, Usia regierte, Achtung, 52 Jahre. Das heißt, kaum einer im Land kannte irgendeine Zeit, in der Usia nicht regierte. Also wer sich erinnert, das war so ein bisschen wie während der Merkel-Ära. Wo einige von uns dachten, ich kenne das ja gar nicht anders, es ist immer Merkel und es wird doch immer Merkel bleiben. So ungefähr war das, nur dreimal so lang. Deswegen war der Tod von Usia auch so ein Schock. Plötzlich war alles ungewiss. Der König ist nicht mehr da. Wir kennen doch niemand anders. Wer kommt jetzt? Und Machtwechsel waren in dieser Zeit immer gefährlich. Viele fürchteten sich vor Chaos, vor Krieg. Oder davor, dass vielleicht irgendein Tyrann das Land ins Chaos stürzen würde, wie das ja schon häufig in der Geschichte der Fall war. Und mitten in dieser Situation sieht Jesaja dann den Herrn, wie in Vers 1 steht. Ich sah den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Gott lenkt den Fokus von Jesaja auf sich, weg vom Chaos auf Gott. Ja, Jesaja, ich weiß, es herrscht Ungewissheit. Ja, es drohen Gefahren. Ja, der irdische Thron ist leer. Aber Jesaja, schau auf mich. Der himmlische Thron ist nicht leer. Er ist besetzt. Da ist Hoffnung. Das war dieselbe Hoffnung der Herrnhuter. Trotz Verfolgung, trotz schlimmer Erfahrung, Vertreibung, trotz Konflikte und Misstrauen kommen sie zusammen und werden so sehr von einer Hoffnung auf Gott angefacht, dass sie selbst in Seenot gelassen bleiben, weil sie wissen, Gott ist da. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so von diesem himmlischen Thron lese und höre, dass der nicht leer ist, dann ermutigt mich das. Ich weiß ja nicht, was bei euch im Leben gerade los ist, was dich vielleicht herausfordert. Ich glaube, wenn wir in die Nachrichten schauen, da könnten wir ein, zwei Dinge nennen, die uns gerade herausfordern. Aber auch persönlich gibt es das ein oder andere, das uns herausfordert. Aber Gott sitzt auf dem Thron. Und das ändert alles. Nicht, weil es dann keine Probleme mehr gibt, aber weil Gott größer ist als jedes Problem. Und weil er regiert. Und genau das erlebt dann ja auch Jesaja. Als er den Herrn sieht, da erkennt er plötzlich Gottes Macht. Und in dieser Bibelstelle ist dann die Rede von diesen Seraphim. Und dieses hebräische Wort Seraphim, das wird oft in deutschen Übersetzungen mit Engel übersetzt. Aber man kann das auch anders übersetzen, beispielsweise mit feurigen Wesen. Oder ganz kurz übersetzt aus dem Hebräischen mit Drachen. Also keine Ahnung, was auch immer da Jesaja sieht, auf jeden Fall sind das keine kleinen, dicken Babys mit Flügeln. Jesaja sieht furchterregende, feurige Wesen. Und selbst diese Wesen, das ist dann in dieser Bibelstelle so ausgeführt, die halten sich die Augen zu mit ihren Flügeln und fürchten sich vor Gottes Macht, als seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und dann rufen sie in Vers 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Und als Jesaja das alles so sieht, da kann er das kaum fassen. Und Gottes Gegenwart ist einfach zu herrlich für ihn, zu majestätisch, zu heilig. Und wenn ich dann heute viele tausend Jahre später so eine Bibelstelle lese, dann frage ich mich manchmal, weiß ich eigentlich, wer Gott ist? Also ich kenne Gott als meinen Retter, meinen Freund, meinen Vater. Und das ist ja auch alles wahr. Aber das, was Jesaja sieht, das ist auch wahr. Er ist heilig. Und seine Herrlichkeit lässt alles erzittern. Manchmal denken wir ja so, also wenn ich irgendwann mal vor Gott stehe, boah, dann werde ich ihn fragen, Herr, dies und jenes in meinem Leben, jetzt stehe mir Antwort. Wie konntest du das zulassen? Warum musste das passieren, Gott? Was ist mit dem und derjenigen, dieses Leid? Warum, Gott? Was ist mit dem Chaos in dieser Welt? Was ist mit all dem Leid in dieser Welt? Gib mir Antwort, Herr. Und wisst ihr was? Ich glaube, das sind wirklich gute und echte, lebensnahe und relevante Fragen. Aber wenn ich mir diese Jesaja-Stelle hier so durchlese, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir wirklich Fragen stellen werden oder ob wir nicht auf unsere Knie fallen und rufen, was Jesaja ruft in Vers 5. Wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, den Herrn, den allmächtigen Gott. Jesaja sieht Gottes Heiligkeit und als würde er in einen Spiegel blicken, sieht er dann sich selbst und merkt, und wer bin ich dagegen? Wer bin ich dagegen? Ich bin verloren. Wer kann mich retten? Aber Gott ist eben auch Liebe und er rettet ihn. Und da kommt dann diese seltsame Szene, wie diese Engel eine glühende Kohle nehmen von diesem Altar und dann Jesajas Lippen berühren und dann sagen sie ihm, es ist okay, Jesaja, es ist okay. Du bist von deiner Schuld befreit, du bist gerettet. Du kannst in dieser Herrlichkeit von Gott bestehen. Und Jesaja ist dann so überwältigt von dieser ganzen Erfahrung, er begreift dann in diesem Moment, Gott, du bist mein Alles. Du bist meine Hoffnung, Gott. Und als dann Gott in Vers 8 diese Frage in den Raum stellt, wen soll ich senden? Wer kann unser Bote sein? Da antwortet Jesaja dann ohne zu zögern, hier bin ich. Hier bin ich, Gott. Sende mich. Du bist mein Alles, du bist mein Leben. Nutz mich, gebrauch mich, sende mich. Da ist kein Zweifel. Jesaja ist absolut überzeugt. Jesaja fragt nicht, wo geht's denn hin, Gott? Du willst mich senden? Das ist okay. Was bekomme ich denn dafür? Was sind denn meine Sicherheiten? Was werde ich denn verdienen? Wird es gefährlich? Wird es unbequem? Wo geht's hin? Muss ich irgendetwas aufgeben? Muss ich irgendwas hinter mir lassen? Was ist der Preis? Was erwartest du? Gib mir mal ein paar mehr Details, Gott. Aber so macht Jesaja das nicht. Keine Frage. Es gibt nur ein kategorisches Ja. Gott, ich habe dich erlebt. Ja. Gott, ich bin hier. Ja. Du brauchst gar nicht weiter reden. Wo auch immer du mich hinsenden willst, ich sag ja. Ob einfach, schwierig, ob fern, ob nah, es ist mir ja. Ja, du hast mein Ja. Hier bin ich. Und ihr Lieben, damit sticht Jesaja heraus. Es gibt viele biblische Charaktere, die genau erstmal das Gegenteil zu Gott sagen. Mose sagt, hier bin ich, aber bitte schick jemand anderen. Nimm meinen Bruder. Aber nicht mich, sagt der Prophet Jeremia. Ich bin viel zu jung und viel zu unerfahren. Und ich habe Angst, sagt Gideon. Ich bin mir einfach nicht sicher. Aber ich bin mir sicher, sagt der Prophet Jona, ich werde nicht gehen. Aber bei Jesaja ist es anders. Jesaja zögert nicht. Er hat Gott gesehen, seine Macht, seine Liebe. Und obwohl die Lebensumstände so ungewiss sind, stellt sich keine Frage mehr für ihn. Gott, du allein bist meine Hoffnung. Ich gebe mich dir hin. Und diese Antwort von Jesaja, die hallt durch die gesamte Bibel. Immer wieder tritt Gott auf den Plan und sucht Menschen, die sich ihm hingeben, bis er selbst in Aktion tritt und Jesus Christus diesem Ruf des Vaters folgt und sein Leben hingibt. Und Jesus Christus stirbt am Kreuz Und nachdem er auferstanden ist, sagt er dann zu seinen Jüngern in Johannes 20, Vers 21, und so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Diese Hingabe, das ist das, was Gott sucht. Und das ist sein Ruf, den er ausspricht. Und liebe Matthäus-Gemeinde, damit sind wir auch gemeint. Der gilt auch heute. Gott ruft. Christus ruft uns. Er ruft dich und mich und stellt diese Frage in den Raum. Wer ist bereit? Wer will unser Bote sein? Wer zeigt dieser Welt, auf wen wir hoffen und auf wen nicht? Denn genau danach sehnt sich doch diese Welt, oder? Sie sehnt sich nach einer echten Hoffnung, zu wissen und die Gewissheit haben, wo ist denn diese Hoffnung? Wo können wir sie denn finden? Und wir haben die Antwort. Wir wissen, wo diese Hoffnung zu finden ist. Und wir wissen auch, wo sie nicht zu finden ist. Nämlich nicht in den perfekten Lebensumständen. Sie ist nicht im Wohlstand zu finden, nicht in der Anerkennung oder im Erfolg, nicht in den vermeintlichen Sicherheiten. Nein, Gott ist unsere Hoffnung. Christus allein. Deswegen können uns auch die Mächtigen dieser Welt nicht beeindrucken. Kein Trump beeindruckt uns, oder? Kein Elon Musk beeindruckt uns. Wer auch immer er oder sie ist, die Mächtigen dieser Welt, das war schon immer so, die kommen und die gehen. Genauso wie die Reiche. Die Weltreiche und die Armeen und die Heere. Irdische Reiche wechseln sich immer ab. Aber Gott bleibt. Er bleibt. Deswegen machen uns auch die Tyrannen dieser Welt keine Angst. Weder ein Putin, noch ein Assad, noch irgendein Terrorist oder sonst wer. Denn unsere Sicherheit liegt ja nicht in einer starken Verteidigung, sondern in Gott. Nicht in der NATO, sondern in Christus. Und er ruft uns, diese Hoffnung in alle Welt zu bringen. Es gibt über 3 Milliarden Menschen aktuell, die von dieser Hoffnung noch nie gehört haben. Weil es niemanden gibt in ihrer Nähe, der diese Hoffnung zeigen kann. Weil es zu viele sprachliche oder kulturelle Hürden gibt. Und vielleicht sitzt du ja heute hier und merkst so, ja, da klopft was bei mir. Da kann ich andocken, da ruft Gott mich. Und dafür müssen wir ja nicht mal in die Ferne gehen. Weltweit gibt es über 15 Millionen Flüchtlinge. Und ihr Lieben, ganz, ganz viele kommen ja zu uns, nach Deutschland. Ein Ehepaar unserer Gemeinde arbeitet unter Afghanen und sagte mir neulich, dass aktuell so viele Afghanen zum Glauben kommen, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und die meisten kommen nach Deutschland und viele kommen nach Bremen. Wer geht? Wer unterstützt? Wer betet für sie? Wer begegnet? Wer schließt Freundschaften? Wer kann Mentor sein? Wer kann an der Seite stehen? Wer kann Hürden gering halten, damit Hoffnung sichtbar wird? Wer nimmt Kontakt auf? Wer geht aufeinander zu, auf andere zu? Ist da vielleicht ein Ruf Gottes in deinem Leben? Vielleicht ruft Gott dich auch zu deinen Nachbarn. Oder vielleicht zu jemandem in Not. Vielleicht zu jemandem, der sich abgeschottet hat, wo die Hürden groß sind. Vielleicht zu jemandem, der dir ganz fremd ist oder der dir ganz fremdlich oder befremdlich ist. Vielleicht ruft Gott dich auch zu deiner Familie, die jetzt gerade niemanden mehr braucht als dich. Wisst ihr was? Ich glaube, jeder von uns ist an irgendeinem Ort berufen, um Hoffnung zu bringen. Und wenn wir es nicht machen, dann müssen wir uns fragen, wer dann? Denn wir leben ja zu dieser Zeit. Auf dieser Welt, an diesem Ort, wo wir sind. Und die Einzigen, die zu dieser Zeit diese Welt an diesem Ort erreichen können, das sind wir. Niemand sonst. Und ja, es wird immer einen Preis kosten. Mühe, Zeit, Komfort, Geld, vielleicht der ein oder andere Traum, den wir sterben lassen. Vielleicht die eine oder andere Idee, die wir aufgeben. Das eine oder andere Ziel, das wir nicht erreichen werden. Aber das ist ja nichts Neues. Deswegen sagt Jesus ja seinen Jüngern in Markus 8, Verse 34 folgend, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, der wird es retten. Und was Jesus da sagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz ehrlich, natürlich, das klingt ja erstmal schockierend, so da muss man einmal schlucken, so, uff. Also, weiß nicht, wer will denn sein Leben verlieren? Wir leben ja in einer Zeit, in der wir genau das Gegenteil tagtäglich gespiegelt bekommen und auch lernen. Nein, du darfst nicht klein beigeben. Du musst dich wehren. Du musst kämpfen. Verteidige dich. Verteidige deine Werte. Verteidige deine Perspektive. Verteidige dein Land. Wieso Leben verlieren? Nein, du musst das Leben auskosten. Nimm, was du kriegen kannst. Und wieso sich selbst verleugnen? Nein, du bleib dir selbst treu. Sei ganz bei dir selbst. Und dann kommt Jesus und sagt, nein, im Gegenteil, lass los. Nicht, weil Jesus uns schaden möchte, im Gegenteil. Er will uns ja beschenken, und zwar mit einem Leben in Fülle. Und genau so ist es doch. Wir alle sehnen uns doch danach, oder? Nach einem Leben in Fülle. Und Jesus sagt, dieses Leben in Fülle, das gibt es, aber das gibt es nur bei mir. Ich habe es und nichts und niemand sonst. Also lass los. Vertraut mir. Denn genau das muss diese Welt sehen, auf wen ihr vertraut. Das ist das Zeugnis. Dieses Vertrauen, diese Hingabe. Danach hat die Welt sich schon immer gesehnt und das ist auch das, was diese Welt am meisten beeindruckt. Und nichts anderes sonst. Selbst der Feldherr und der Eroberer Napoleon Bonaparte schrieb in seinem Exil am Ende seines Lebens folgende Zeilen. Alexander der Große, Cäsar, Karl der Große und ich, wir haben Weltreiche gegründet. Aber worauf? Auf Gewalt. Jesus allein hat sein Reich auf Liebe gegründet und zu dieser Stunde noch würden Millionen Menschen für ihn sterben. Mein Reich ist in Trümmern gegangen. Dagegen steht das Reich Christi seit 1800 Jahren und breitet sich immer weiter aus. Diese Welt, die muss keine Eroberer sehen. Die braucht nicht noch weitere Helden oder Menschen, die für ihre Rechte kämpfen. Diese Welt braucht Männer und Frauen, die Gottes Ruf folgen, wie die Herrnhuter. Und die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Männer und Frauen, die sagen können wie Jesaja, hier bin ich. Männer und Frauen, die durch ihr Leben zeigen, auf wen ihre Hoffnung liegt. Genauso wie Paulus es an die Thessalonicher schreibt. Männer und Frauen, die Frieden halten, die vergeben und nicht vergelten. Die rausgehen, um den Schwachen zu helfen und die Geduld haben mit allem. Mit allen. Die jedem Gutes tun. Jedem. Und sich immer freuen. Immer beten und Gott in allem danken und das Böse meiden. Männer und Frauen, die sagen können, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht meine Agenda, sondern deine Agenda. Das sind Männer und Frauen, die miteinander Hoffnung leben. Damit alle sehen können, auf wen wir hoffen. Und liebe Matthäus-Gemeinde, wollen wir nicht solche Männer und Frauen sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, da ist eine Sehnsucht in uns, die sagt, ja, das will ich doch. Und darum wollen wir jetzt Gott bitten. Und ich lade euch ein, in einer Zeit von einer Minute eine Stille zu haben und genau das zu formulieren vor unserem Herrn. Dieses Gebet, dieses Ausliefern, dieses Hingeben, dieses Gebet, das Jesaja gesprochen hat. Hier bin ich, sende mich. Lasst uns gemeinsam beten. Und Herr, wir wollen das jetzt mit unseren Worten formulieren und kurz innehalten und dir das ausdrücken, Herr. Und Herr, wir kommen als Brüder und Schwestern, jeder in einer anderen Lebenssituation, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Aber wir kommen zu dir, weil wir wissen, die Fülle ist in dir und nirgendwo sonst. Du bist unsere Hoffnung. Du bist der, auf den wir bauen. Und du bist der, auf den wir zusteuern. Und du bist der, dem wir alles unterordnen wollen. Hier sind wir, Herr. Sende uns. Gebrauche uns. Lasst uns miteinander Hoffnung leben. Das ist unser Gebet in deinem Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.